Was für eine Gegenwart Gottes hier. Halleluja. Bin so dankbar zu erleben, wie der Geist Gottes hier Raum hat und wie der Geist Gottes wirkt. Und ich habe, wie wir das gleich merken, festgestellt, dass das, was schon gelaufen ist, eine totale Vorbereitung für diese Predigt ist. Die Fackel und das Eis und die Häuser. Wow. Ich hoffe, dass dieses Wort, was ich heute sage, diese Fackel sein wird, dass eure Herzen, eure Häuser anzündet, dass diese Kälte in unserer Welt ein Stück verändert. Ich glaube daran, dass Gott die Kraft hat, genau das in unserem Leben zu tun. Glaubst du es auch?
Amen.
Amen. Meine Frau und ich lesen schon eine Weile die Propheten des Alten Testamentes. Und uns ist dabei aufgefallen, dass das Wirken der Propheten im Alten Testament besonders dann stark wurde, als es kalt in der Welt geworden ist, als es dunkel geworden ist. Und zwar die Propheten des Nordreiches, Israel, für die meisten würde ich mal denken, ist das vertraut, das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich, das Reich Israel, ist sehr stark, sehr tief in eine Gottlosigkeit abgerutscht. Und das hat Gott provoziert, Propheten zu senden. Einer der stärksten Propheten des Alten Testamentes war ja der Prophet Elia und dann Elisa und dann die ganzen Prophetenschüler. Der Prophetendienst war besonders stark in der Zeit, wo das Volk dabei war, sich von Gott abzukehren. Dasselbe beobachten wir auch im Südreich. Die Zeit der Propheten war die Zeit des Abfalls, als Israel sich von Gott abgewandt hat. Die großen Propheten, Jeremia, der Prophet Hesekiel, Daniel, das waren Zeitgenossen. Die wirkten in der Zeit, wo es besonders dunkel geworden ist. Und ich habe den Eindruck, als ob Gott uns in dieser Zeit, die so dunkel ist, zu Propheten machen möchte, dass wir eine Botschaft haben an die Menschen dieser Welt, die in Dunkelheit verharrt, dass es dort Licht wird. Licht. Das Licht war der Einstieg zu diesem Gottesdienst. Doch bevor wir zum Licht kommen, möchte ich einfach mal die Zeit, in der wir leben, ein Stück charakterisieren. Ich habe darüber nachgedacht und mich gefragt, was charakterisiert die Zeit, in der wir leben? Und ich bin auf drei Dinge gekommen. Das erste ist, was diese Welt heute charakterisiert, ist die Heimatlosigkeit. Die Flüchtlingswellen in der gesamten Welt sind so dramatisch angestiegen. Das ist unglaublich. Ich glaube, diese Gemeinde hat sich ja sehr stark für die Flüchtlinge damals, die aus dem nach dieser Flüchtlingswelle kamen, aus dem Afrika und dem fernen Nahen Osten. Ihr habt diese Welle aufgenommen. Ihr habt gemerkt, was es für eine Not ist. Hinter jeder Flucht steht eine Not, steht ein Schicksal, steht eine Dramatik. Und haben wir gedacht, diese Zeit ist vorbei. Aber wer hat damit gerechnet, dass eine Dynamik der Flüchtlingsbewegung in unserem Europa stattfindet? Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Wir leben in einer Zeit, die viele Flüchtlinge produziert. Und niemand verlässt freiwillig und so guten Herzens sein Haus. Das Zweite, was ich sehe, ist eine Beziehungslosigkeit. Das ist eine stille, aber sehr starke Katastrophe, die unsere Zeit begleitet. Gerade in Corona-Zeit hat sich offenbart, welche Not in vielen Familien herrscht, wie viel Gewalt, wie viel Not in den Häusern stattfindet. Man hält es nicht miteinander aus. Intakte Familien sind eine Ausnahme geworden. Wir haben wirklich überwiegend Single-Haushalte. Die meisten Haushalte in unserem Land sind Single-Haushalte. Die meisten. Und dann gibt es so, wo zu zweit mal wohnt, aber die Familienhaushalte bilden nur 15%. Die ganzen Haushalte in unserem Land, müssen wir vorstellen. Dazu gehören ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Und das Dritte ist die Sinnlosigkeit. Sinnlosigkeit, das ist die stärkste Flucht, die Flucht in die Medienwelt. Die meiste kostbare Zeit, die die Menschen unserer Generation verbringen, ist, während sie Medien konsumieren. Die beste Zeit, die schönste Zeit, wird mit etwas vertan, was völlig sinnlos ist. Es ist nur ein Weglaufen von der Realität. Lass uns einen Bogen spannen, woher es begonnen hat mit uns Menschen. Es hat ganz anders begonnen. Als die Bibel beginnt uns die Geschichte zu erzählen, nicht bei Menschen, sondern auf der ersten Seite der Bibel steht, Gott stellt sich vor. Am Anfang schuf Gott, heißt es, Himmel und Erde. Gott schuf Himmel und Erde. Und dieses Gott steht hier in Plural. Elohim, ein hebräisches Wort, was Mehrzahl bedeutet. Das deutet an, Gott ist ein Wir. Und schon im zweiten Vers heißt es, die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Erde. Hatten wir gehört. Ne? Finsternis lag über der Erde und Gott, des Geist, schwebte über den Wassern. Es war ein Durcheinander auf dieser Welt. Der Geist Gottes begann zu wirken und schaffte eine Ordnung, eine Schöpfungsordnung. Und dann heißt es, und Gott sprach. Es werde Licht und es wurde Licht, wieder das Licht. Und wir wissen durch Johannes, dem Evangelisten, dass dieses Licht und das, was Gott sprach, das ist Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes. Durch ihn ist alles entstanden. Und da sehen wir die heilige Dreieinigkeit am Anfang. Und das war eine heile Welt. Und das ist immer noch eine heile Welt. Und sie bleibt eine heile Welt. Und aus dieser heilen Welt heraus sind wir Menschen hervorgegangen. Und Gott schuf den Menschen, heißt es, nach seinem Bild. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Warum? Weil Gott sich selbst nicht genug war. Er sehnte sich nach diesem Wir, nach einem Mehr von Wir. Und er schuf den Menschen in seinem Bild. Und da sehen wir ganz klar die Dreieinigkeit des Menschen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist übrigens in der hebräischen Sprache weiblich. Und dann das Bild der Familie, Vater, Sohn und Kinder. Der Mensch erschaffen im Bilde Gottes. Und als Gott den Menschen schuf, schuf er eine Heimat für den Menschen, den Garten Eden. Der Mensch war nicht heimatlos. Er hatte einen Ort, der ihm gehörte, der sein Zuhause war. Ein Ort, wo er mit Gott in Gemeinschaft leben konnte. Und die Beziehung war intakt. Die Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist war intakt. Die Beziehung unter Menschen war intakt. Und es gab keine Sinnlosigkeit. Sondern Gott hat eine sinnstiftende Aufgabe den Menschen gegeben. Und zwar den Garten zu bebauen und zu bewahren. Jeder, der im Garten arbeitet, weiß, wie sinnvoll das ist. Das macht Sinn. Das war die Aufgabe. Die Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben wurde. Und dann wurde der Mensch an einem Tag all dessen beraubt. Er wurde als erstes seiner Heimat beraubt. In erster Generation hatte der Mensch den Garten Eden, den Ort, den Gott ihm bestimmt hat, verlassen müssen. Er wurde ein Stück seiner Heimat beraubt. In der zweiten Generation entstand die Flucht. Der erste Flüchtling dieser Welt war Kain. Er floh vor dem Angesicht des Herrn und kam in das Land, das Not heißt, Land der Heimatlosigkeit. Land der Heimatlosigkeit, das ist das Bild unserer Welt heute. Das zweite ist, seine Beziehungen wurden stark beschädigt, sage ich mal erstmal so. In der ersten Generation war die Beziehung zu Gott mächtig beschädigt. Er lebte noch im Angesicht des Herrn, kein Flodern vom Angesicht des Herrn. Es war noch eine gewisse Gegenwart Gottes da, aber die Beziehung war mächtig gestört. In der zweiten Generation war die Beziehung komplett zerstört zwischen Kain und Abel. Und sein Tun und sein Schaffen hat der Mensch fortgesetzt, aber es hat den Sinn verloren. Ohne Gott ist unser Tun und Schaffen dieser Welt sinnlos. Es macht keinen Sinn. Ohne diese intakten Beziehung zu Gott ist das, was wir tun, steht unter dem Fluch. Es macht keinen Sinn. Die Aufgabe ist weg. Salomo, er war derjenige, den man wirklich hochpreisen kann als jemand, der alle Ziele in seinem Leben erreicht hat. Wenn du irgendwas schaffen willst, irgendwas erreichen willst, dann schau auf Salomo. Er war die Spitze der Menschheit, kann man sagen. Er war der weiseste Mensch aller Welt, aller Zeiten und er war der reichste Mensch aller Zeiten. Er hat alle Ziele erreicht. Und am Ende, im Buch des Predigers, sinnt er darüber nach und fragt sich, was hat das für einen Sinn? Und er kommt zur Erkenntnis, alles ist eitel. Alles vergänglich. Es hat letztendlich eigentlich gar keinen Sinn. Und das ist hochpotenziert in unserer heutigen Gesellschaft und Zeit zu sehen. Das ist die Dunkelheit, die die Welt bedeckt. Aber wir wissen, dass Gott sich vorgenommen hat, eine Wende herbeizubringen. Und wir gehen jetzt auf Weihnachten zu und Gott sendet seinen Sohn, um endlich mal Licht in diese Dunkelheit zu bringen. Und dann heißt es bei dem Evangelisten Johannes, und das ist so bezeichnend, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Krass. Jesus, der Sohn Gottes, steigt in unser Problem ein. In das Problem der Entfremdung, in das Problem der Heimatlosigkeit. Er kam in das Seine. Er wurde in Bethlehem geboren und das war seine Vaterstadt. Die Leute, die auf der Reise waren, um da in Bethlehem sich da registrieren zu lassen, das waren alles seine Verwandten. Die gehörten alle zu dieser Stadt. Es war seine Familie. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann wurde er ein Flüchtling. Das Leben des Sohnes Gottes begann mit einer Flucht. Und zwar deswegen, weil sein Leben bedroht war. Doch das, was das Leben des Sohnes Gottes so sehr unterschied von den anderen, obwohl abgelehnt, obwohl heimatlos, obwohl auf der Flucht, aber doch nicht ohne Sinn. Und das ist der wesentliche Unterschied. Nicht ohne Sinn. Er zerbricht nicht an der Ablehnung, die er erlebt. Er erlebt sie hautnah. Aber er kommt in dieser Welt mit einer Mission. Und die Mission besteht, diese drei Punkte aufzulösen. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dienen war seine Mission. Ich bin gekommen, um zu dienen. Und der höchste Dienst war, als er dort am Kreuz hing und den Weg geschaffen hat, um uns wieder mit dem Vater zu versöhnen, uns eine Heimat wiederzugeben. Bevor Jesus starb, am letzten Abend, hat er seinen Jüngern gesagt, euer Herz wäre nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Was stellt Jesus wieder her? Ein Zuhause. Eine Heimat. Und er meint damit nicht den Himmel. Viele denken, dass Jesus damit den Himmel meint, also, sondern er meint damit die Gemeinde. Ich werde zurückkommen, heißt es. Und diese vielen Wohnungen im Hause des Vaters, das ist die Gemeinde. Da ist das Zuhause. Es beginnt schon hier. Nicht erst im Himmel habe ich ein Zuhause, sondern Gott hat seinen Kindern hier ein Zuhause geschaffen. Und darauf nimmt Paulus Bezug. Theologisch muss ja sauber sein, was ich sage, oder? Aber es steht tatsächlich drin, denn durch ihn, durch Christus, Epheser 2, 18 bis 19, haben wir beide, die Juden und die Heiden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Und wenn ich den Zugang zum Vater habe, was habe ich dann? Ein Zuhause. Wann? Erst wenn ich gestorben bin? Nein, jetzt und hier. So seid ihr jetzt schon nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen. Was passiert hier? In Christus, durch seinen Opfertod, schenkt Gott uns wieder eine Heimat. Nicht mehr Fremde und Nichtbürger, nicht mehr auf der Flucht, nicht mehr beziehungslos, sondern du hast einen Ort, wo du dazugehörst. Du bist Teil der Ekklesia. Du bist Teil der herausgerufenen Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und das passiert in dem Moment, wo ich die neue Geburt bekomme, wo ich mich zu Christus bekehre, meine Buße vollziehe, mich taufen lasse. Und hier heißt es, durch ihn, Christus, der Opfertod am Kreuz und durch seinen Geist. Und wenn der Geist Gottes in mir die neue Geburt schenkt, dann habe ich eine Heimat, dann habe ich die Fähigkeit, in Beziehung zu leben. Und zwar, Jesus definiert Familie anders. Er sagt, wer sind meine Brüder und meine Schwestern, die mein Wort hören und tun? Das ist eine Gemeinschaft, die Gott geschaffen hat. Und ich denke, wir sollten den Wert von Gemeinde nicht unterschätzen. Das ist deine und meine Familie. Das ist deine Heimat. Das ist dein Ort, wo du hingehörst. Lass uns das verstehen. Lass uns Gemeinde als Familie leben und nicht als ein Ort, wo ich zusammenkomme, um ein bisschen religiöse Gefühle zu befriedigen. Es ist Familie. Und dann das Dritte. Jesus gibt unserem Leben einen neuen Wert, haben wir gesungen. Er gibt uns Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Im selben Epheserbrief schreibt Paulus, denn wir sind seine Schöpfung, eine neue Kreation in Christus Jesus, erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Deine Bestimmung auf dieser Erde ist nicht, gegen den Zerfall, gegen die Vergänglichkeit anzukämpfen. Unser Leben hier auf der Erde besteht ja nur darin, dass wir gegen den Zerfall ankämpfen. Der Mensch ist sterblich geworden. Die Natur ist vergänglich geworden. Und unser ganzes Leben auf dieser Erde besteht darin, gegen diesen Zerfall, gegen die Vergänglichkeit anzukämpfen. Jesus sagt es deutlich, sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo Motten und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Wurm sie zerstört und kein Dieb einbricht und sie stehlt. Wir arbeiten gegen die Motten, wir arbeiten gegen das Ungeziefer, wir arbeiten gegen Rost, wir arbeiten gegen den Zerfall, hast du ein Haus gebaut und es beginnt schon zu ruinieren. Es macht keinen Sinn, große Werte in dieser Welt zu schaffen. Es ist nicht sinnvoll. Es macht nicht Sinn, mehr in dieser Welt zu haben, als das wir brauchen. Es macht wirklich keinen Sinn, weil es zerfällt. Und das hat Salomo erkannt. alles gebaut. In Gold und Silber, was nicht alles. Das Gold hatte gar kaum noch Wert in Jerusalem zu seiner Zeit, heißt es. Aber er sagt, es macht keinen Sinn. Aber es gibt etwas Sinnstiftendes, was Gott dir und mir in die Hand gegeben hat, als er in Christus dich neu geschaffen hat. Und das sind gute Werke zu tun, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist sinnstiftend. Das ist das, was echt Sinn macht. Die Frage ist, wie funktioniert es, Werke zu tun, die Gott zuvor bereitet hat? Und dazu, ich bin ein Lehrer von meiner Berufung, ihr merkt, ich lehre, ne? Das ist mein Job, ich lehre. Und das erklärt Jesus uns im Johannesevangelium. Das war auch kurz vor seinem Weg ans am Kreuz. Das war sein letzter Aufenthalt in Jerusalem. Und da kommen Griechen und wollen Jesus sehen. Und Andreas kommt und sagt, die Griechen wollen dich sehen. Und Jesus sagt daraufhin, wenn jemand mir dienen will, ob Grieche oder Jude, wenn jemand mir dienen will, er folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Und da sind drei Gedanken drin, auf die ich jetzt noch konkret eingehen möchte. Und zwar der erste Gedanke ist, wem diene ich? Wer ist derjenige, dem ich mit meinem Leben diene? Die Frage muss geklärt sein. Das zweite ist, Jesus dienen geht nur, wenn ich ihm folge. Und das dritte ist, dienen heißt, am Herzen Jesu zu bleiben. Die erste Frage lautet, wem diene ich? Und es gibt ein klares Entweder-Oder. Entweder ich diene der Sünde, wie Paulus sagt, und was ist der Lohn? Der Tod. Oder ich diene Jesus. Und was ist der Lohn? Ewiges Leben. Und noch mehr. Jesus sagt, wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ihr habt sicherlich alle diese Bilder vor Augen. Da ist ein Sportler, der hat sein Ziel erreicht. Er kriegt wirklich die Ehrung, er hat den ersten Platz. Er ist auf diesem Treppchen steht. Und du siehst die Tränen. Er hat sein ganzes Leben oder sie hat ihr ganzes Leben investiert, um diesen Moment zu erreichen. Und nun ist er da. Was für ein glücklicher Moment. Tränen der Freude. Wow, ich habe tatsächlich es geschafft. Und Jesus sagt, wer mir dient, der kommt auf dieses Treppchen. Und stell dir mal vor, du stehst in einem Raum, die ganze Engel, die ganze Menschheit versammelt an einem Ort. Und dann wirst du aufs Treppchen gebeten. Da kommt Gott, der Vater, und legt dir eine Ehrenkrone auf. Wow, da werden Tränen fließen und die muss man nicht abwischen. Das ist das Bild, was Jesus hier verwendet und das ist die Realität. Jesus sagt, wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Wow, ist das sinnstiftend? Macht es Sinn? Ey, wenn ein Sportler sagt, das macht Sinn, irgendwann auf dem Treppchen zu stehen. Und Jesus sagt, wer soll dieser Geehrte sein? Wenn jemand. Und dieser jemand kann jeder von uns sein. Dieses Podest ist nicht nur für einige wenige gedacht. Ich weiß nicht, wie lange die Ehrung im Himmel sein wird. wie viele Jahrhunderte und Jahrtausende es sein wird, bis jeder aus dem Treppchen kommt. Nicht? Aber es heißt, jeder, geliebt, ungeliebt, bedeutsam, unbedeutsam, angesehen, verachtet, Mann, Frau, gesund und stark oder krank und gebrechlich, jung und alt, spielt keine Rolle. Jeder, sagt Jesus, jeder, der mir dient, den wird der Vater ehren. Du hast eine Chance. Und ich auch. Lass uns nochmal klären, was bedeutet dienen. Das Wort dienen, Diakoneia, Diakoneo, kommt, hat da steckt das Wort Diakon, Diakonie, kennen wir alle. Und darin steckt das Wort Diako. Und Diako heißt sich beeilen. Dienen bedeutet, dass ich mich beeile, um jemandem etwas Gutes zu tun. Der Urbegriff vom Dienen bedeutet, bei Tisch bedienen. Und wenn es im Restaurant gut zugeht, dann kommt irgendjemand und sagt, ist alles recht hier? Ist es wohl gelungen, mein Dienen oder unser Dienen? Das heißt, der Kopf bei demjenigen ist nicht bei mir, sondern bei dem anderen. Wie geht es dem anderen? Geht es ihm wirklich gut? Und das ist die Haltung des Dienens, um die es hier geht. Jesus, dienen geht nur, wenn ich ihm folge. Das ist der zweite Punkt. Jesus sagt, wenn jemand mir dienen will, so folge mir nach. Zwei Dinge höre ich hier raus. Das eine ist, das Dienen muss ein Dienen an Jesus sein. Die Aufforderung lautet, keinem anderen zu dienen als nur Jesus. Man kann nur Jesus dienen oder nicht. Und das Zweite ist, man kann nicht Jesus dienen, ohne ihm dabei zu folgen. Und die Frage ist, wie kann ich Jesus dienen? Er ist im Himmel, zu Rechten des Vaters. Und er hat doch so viele Engel, die ihm dienen. Hat er überhaupt Bedarf, dass ich ihm diene? Oder tun die Engel den Job nicht gut genug? Jesus erklärt, was ihm dienen bedeutet. Und zwar am Ende des Matthäus-Evangeliums wird uns ein Gleichnis erzählt. Eigentlich ein Ereignis. Er spricht von dem Endgericht. Und er spricht von dem König, der die Völker richten wird. Wer ein Hirte seine Schafe trennt in Böcke und Schafe. Die einen gehen zur Rechten, die anderen zur Linken. Und dieser König wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. Sehr klar. Und wir kennen diesen Text vermutlich. Und da wird tatsächlich das Wort dienen verwendet. Da heißt es, wo haben wir dir gedient? Jesus gedient. Und der König gibt denen zu Rechten die Antwort, denn mich hungerte und er gab mir zu essen. Mich dürstete und er gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und er nahm mich auf, nackt und er bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Und als diejenigen, die zur anderen Seite aufgeteilt worden sind, ihn fragten, wo haben wir dir nicht gedient, gibt Jesus dieselbe Antwort mit der Verneinung. Das heißt, Jesus dienen bedeutet, dem zu dienen, der in Not ist. Wenn jemand mir dienen will, ist eine Denkaufgabe. Ich weiß nicht, wie du mit dem Text jetzt umgehen möchtest, aber wir können an diesem Text nicht vorbeigehen, wenn wir denken, Jesus zu dienen. Ich möchte euch den Rat geben, setzt euch mal in den Familien zusammen. Oder wenn ihr eine Kleingruppe habt, setzt euch vielleicht in dieser Woche in der Kleingruppe zusammen und schaut diesen Text an. Mit der Frage, was bedeutet es für mich, Jesus zu dienen? Jesus dienen kann man nur, wenn man ihm folgt. Man kann Jesus nicht dienen, um ihm nachzufolgen. Und was bedeutet, Jesus nachzufolgen? Es bedeutet, in seine Fußspuren zu treten. Es bedeutet, das zu tun, was er getan hat, so zu tun, wie er getan hat. Das Dienen war für Jesus nicht eine Aufgabe, sondern das Dienen war seine Lebensbestimmung. Ich bin gekommen, um zu dienen. Das Dienen ist nicht eine Aufgabe für uns. Wir sind in Christus neu erschaffen, um gute Werke zu tun. Das ist unsere Bestimmung. Ich möchte das so ein bisschen an einem Beispiel erklären. Vielleicht denkst du, dienen, meine Bestimmung. Und was ist, wenn ich für einen Moment ganz private Dinge mache? Habe ich denn als Diener Christi versagt? Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein Beispiel vom Rettungsdienst. Wir kennen ja diese Leute vom Rettungsdienst, meistens, wenn sie sich laut bemerkbar machen durch den Peterswagen oder wenn wir den Dienst erleben von denen, so ein Einsatz. Aber die Frage ist, was tun diese Leute, wenn sie gerade nicht im Einsatz sind? Gut, sie haben sich vorbereitet für den nächsten Einsatz, alles desinfiziert, alle viel ja Papierkram ausgefüllt, alles gemacht, aber es kommt kein Einsatz. Was machen die? Vielleicht telefoniert einer mit jemandem, die anderen spielen vielleicht Scrabble miteinander. Jemand entspannt einfach. Sie machen halt, was sie machen. Ist das Dienst? Ja. Ja. Was ist das Entscheidende? In dem Moment, wo der Notruf kommt, stehe ich auf der Matte und bin sofort einsatzbereit. Und das ist das, was Paulus meint, wir sind sein Geschöpf, erschaffen in Christus Jesus für gute Werke, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Du gehst und plötzlich kommt ein Signal, bereitet zu sein. Und das ist das, was die Propheten auszeichnete. Sie waren bereit, sie hatten Gottes Stimme gehört und wann immer Gott gesagt hat, sprich oder handle. Dann haben sie es getan. Und das bedeutet, in dieser Dienstbereitschaft zu sein. Übrigens ein Arzt, gar nicht im Dienst, macht Urlaub auf Teneriffa. Ja? Und plötzlich heißt es, gibt es hier einen Arzt. Was macht er? Der hat sich verpflichtet. Er hat einen Eid geleistet. Und er ist sofort zum Dienst. Doch um so dienen zu können, bedarf es einer Grundentscheidung. Irgendwann muss dieser Arzt entschieden haben, ich unterschreibe, ich gebe diesen Eid, ich bin bereit, als Arzt zu leben. Und genau diese Entscheidung fordert Jesus von jedem Einzelnen, der ihm dienen möchte. Bevor er von dem Dienen spricht, sagt er nämlich Folgendes. Wer sein Leben liebt, der wird es verderben. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Das heißt, Dienen bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung ist krass. Das muss man sich reinziehen. Jesus sagt, wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Jesus fordert auf, hört mal richtig zu, Jesus fordert auf, das Leben zu hassen. Nun, es gibt viele Leute, genug Leute, denen man das nicht sagen braucht. Sie hassen ihr Leben. Das Leben ist zum Kotzen, ich hasse mein Leben. Aber offenbar hat Jesus das nicht gemeint. Oder hast du an irgendeiner Stelle gemerkt, dass Jesus sein Leben gehasst hat? Also steckt hier etwas dahinter, was wir verstehen müssen. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, dass wir unser Leben in dieser Welt hassen sollen? Es gibt offenbar irgendetwas in uns, was gehasst werden muss. Es gibt etwas. Nun, es ist gut, wenn man so ein bisschen die Textforschung macht. Und wenn man da hineinschaut in diese Bedeutung des Wortes Leben, da steht dort im Griechischen das Wort Psyche. Was ist Psyche? Seele. Das Wort Psyche steht für Leben und steht für Seele. Und zwar deswegen, weil die Seele als der Sitz und Träger des Lebens verstanden wird. Die Seele ist Sitz und Träger des Lebens. Deswegen wird Seele mit Leben gleichgesetzt. Ich habe eine Bedeutung in der Elberfelder Studienbibel gesehen und das macht Sinn, wie das erklärt ist. Und zwar, die Seele ist die Lebendigkeit des Menschen, die sich in seinem Streben und Wollen und nicht zuletzt in seinen Empfindungen und Stimmungen äußert. Ich wiederhole nochmal. Die Seele ist die Lebendigkeit des Menschen, die sich zu seinem Streben und Wollen und nicht zuletzt in seinen Empfindungen und Stimmungen äußert. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, heißt das. Das heißt, hier ist gemeint dieses Streben und Wollen des Menschen und seine Emotionen. Leider Gottes, ist das Streben eines Menschen, der ein Sohn Adams ist und geblieben ist, nur böse. Ich-süchtig. Und das ist das, was hier gemeint wird. Es geht um dieses ich-süchtige, ich-bezogene Leben, ich-bezogene Streben. Und dieser ich-bezogene Mensch ist ein getriebener Mensch. Die Feder seiner Energie liegt in diesem Getriebensein. Und ich möchte so drei Momente beispielhaft nennen. Ein getriebener Mensch ist rastlos und kommt nie zur Ruhe. Das ist das Wesen eines getriebenen Menschen. Immer muss etwas laufen. Der Fernseher läuft, unten so ein Band, Nachrichten. Und dann noch das Handy. Wie nennt man das? Multitasking, ne? Eine Pause können wir nicht ertragen. Und dann steht ein Computer plötzlich, geht nicht weiter und dann floppt ein Bild auf. Das wird noch ein wenig dauern, aber hier der Link zum Spiel. Wir können Pausen nicht mehr aushalten. Es muss immer was laufen. Die Autofahrt läuft nicht ohne Musik oder Radio oder sonst was. Schon probiert, Auto zu fahren, ohne was anzumachen. Und dann das Chatten hin und her. Es gibt Dinge, die uns auf Trab halten. Permanent. Und es geht immer um dieses Ich-Bezogene. Ich bin im Fokus. Ich habe die Medien Abhängigkeit unserer Zeit genannt. Aber dieses ich-bezogene Streben und Getriebensein kann auch eins sein, was aus dieser inneren Leere kommt. Da ist so dieses richtig große Loch. Und der Mensch sucht dieses Loch irgendwie zu füllen. Und er setzt sich Ziele. höhere Ziele, um dieses Loch nicht zu spüren. Und dann ist da ganz oben angekommen, das letzte Ziel erreicht. Was kommt dann? Die ganze Leere offenbart sich wieder. Um das aushalten zu können, muss man sich betrinken oder Drogen nehmen oder sonst was. Ein getriebener Mensch mit diesem Loch. Oder ein ich-bezogener, getriebener Mensch mit diesem ständigen Streben nach Selbstbestätigung. Da fehlt die Verbindung zum Papa im Himmel. Wer bin ich? Ich möchte mich herausfinden, wer ich bin. Und so strebt der Mensch nach Selbstbestätigung. Er tut sogar gute Dinge. In der Politik setzt er sich ein für irgendetwas oder sogar in der Gemeinde. Und er meint, vielleicht sogar zu dienen. Aber es geht um die Selbstbestätigung. Ich bin wer. Ich werde endlich mal beachtet. Und dieses ich-bezogene Streben des Menschen steht im total krassen Gegensatz zu dem, was Jesus mit Dienen meint. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Es geht nicht um mich, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Die Richtung ist genau die umgekehrte. Beim Tisch bedienen, wie geht's dem Gast? Da geht es gar nicht so, wie geht es mir, was macht mit mir das Ganze? Sondern es geht darum, ich habe eine Bestimmung. Und wenn ich in meiner Bestimmung lebe, erlebe ich eine zutiefst große Zufriedenheit. Kennst du das? Du hast es erlebt, Gott hat dich gerade gebraucht. Wow. Jesus sagte zu den Jüngern, als er bei dieser samaritischen Frau da war, ich habe gerade gegessen. Meine Speise ist den Willen des Vaters zu tun. Das sättigt. Das gibt Zufriedenheit. Das gibt wirklich alles das, was wir brauchen, wenn wir es tun mit Jesus. Nicht in eigener Kraft, nicht in eigenem Auftrag, sondern Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Dienen heißt, am Herzen Jesu zu bleiben. Und dann sagt Jesus, denn wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Wo Jesus ist, da spielt die Musik. Viele Menschen waren Gastgeber für Jesus und seine Crew, und das waren ja einige. Da waren die ganzen 12 Jünger und da waren die Frauen, die ihnen gefolgt sind. Ich weiß nicht, ob es 20, 30 Leute waren, keine Ahnung. Aber wenn jemand sagt, Jesus, komm zu mir und bleib meinem Gast, dann war es schon was, ne? Aber das Dienen meint mehr, als Jesus mal ab und zu Gast bei sich zu haben. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns beschert hast. Und tschüss. Jesus dienen bedeutet, mit ihm zu gehen. Und das kann bedeuten, heute ist er gerade bei dieser Witwe, deren 12-jähriger Sohn gerade verstorben ist. Ihre einzige Hoffnung, ihre Versorgung. Mit Jesus zu gehen, bedeutet, bei dieser Witwe zu sein. Und morgen geht er und diese kananäische Frau ruft ihn hinterher, erbarme dich meiner, meine Tochter ist besessen, ich brauche dringend Hilfe. Weiß sie doch ab, lass sie doch nicht so schreien. Übermorgen ist er im Hause dieses verpönten Zöllners Zachäus. Und dann wieder bei diesen verachteten Samaritern. Um Samarien hat man als Juden Bogen gemacht. Da ging man nicht rein. Man hatte keine Gemeinschaft. Oder dieser Bettler, der plötzlich so schreit und die ganze Atmosphäre stört. Stell dir mal vor, jemand würde hier losschreien im Gottesdienst. Jesus! Sohn Davids, erbarm dich meiner. Wäre gut, ne? Und dann am Teich Bethesda, wo die Kranken sind. Jesus zu dienen bedeutet, dort zu sein, wo er gerade ist. Und ich sage dir, wenn du dort bist, wo Jesus ist, wenn du vorher noch keine Abenteuer erlebt hast, dann wirst du welche erleben. Jesus nachfolgen ist ein Abenteuer. Und ich habe gesagt neulich in der Gemeinde bei uns, wenn es kein Abenteuer ist, ist es keine Nachfolge. Es war die Zeit von Corona und irgendwie dachte ich, Mensch, wir haben gar keine Projekte mehr gehabt, kaum noch. Missionarische Projekte, mildtätige Projekte haben wir immer gemacht. Und kam, war alles blockiert. Und da habe ich mit der Leitung gesprochen und gesagt, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, der Zehnte gehört dem Herrn außerhalb der Gemeinde. Und er sammelt sich und geht nicht nach draußen. Da habe ich Gott gesagt, zeig uns, wo unser Platz ist. Es dauerte nicht lange. Plötzlich hören wir, 20 Ukrainer sind auf dem Weg zu uns. Die Botschaft war noch nicht zu Ende. Weitere 20 Ukrainer sind auf dem Weg zu uns. Und dann höre ich, jemand ruft an, wir sind hier auf dem Bahnhof in Hamburg. 10 Ukrainer. Der Zug kommt in 1,5 Stunden am Hauptbahnhof an. Die brauchen eine Übernachtung. Und da hatten wir beide Hände voll zu tun. Und tatsächlich, innerhalb von einer halben Stunde war die Übernachtung organisiert und jemand hat sie dort abgeholt und sie haben ein ganzes Wochenende da übernachten können. Und hier kommt ihr an. Und ich rufe die Mama an, sage, Mama, hier sind Familien aus der Ukraine und die brauchen dringend Unterkunft. Wir wissen nicht, wo sie unterbringen sollen. Und da fiel uns ein, wir waren auch irgendwann hier als Aussiedler, als Flüchtlinge angekommen. Wir waren Flüchtlinge. Wir waren auf dem Bauernhof da untergebracht. Frag doch mal diese Frau, ob da eine Möglichkeit gibt. Mutter ruft an und paar Minuten später, oh ja, die Frau Plate sagt, wir haben hier gerade eine Wohnung, die frei ist. Mein Sohn hat ein Haus gekauft mit einer Wohnung. Die können einziehen. Und wir erlebten plötzlich Abenteuer nach dem Abenteuer. Und es hört nicht auf. Jesus dienen, Abenteuer. Ist das sinnstiftend? Macht das Sinn? Für Jakobus gab es nur zwei Bestimmungen für Christen. Er sagt, für Witwen und Waisen zu sorgen und sich unbefleckt von der Welt zu halten. Und natürlich das Evangelium verkündigen. Das ist, was Sinn macht. Und ich möchte uns einladen, die Fackel, ja, in einem Haus angezündet, in einem anderen Haus angezündet, im dritten Haus angezündet. Und vielleicht ist es der Auftrag dieser Predigt, dieses Feuer in uns anzuzünden. Dass wir lernen, dort zu sein, wo Jesus gerade ist. Wer bin ich? Und wem diene ich? Das ist die erste Frage. Entscheidend ist nicht, dass ich irgendjemand diene. Entscheidend ist, dass ich Jesus diene. Die zweite Frage, Jesus dienen geht nur, wenn ich ihm folge. Ich kann nur dann dienen, wenn ich Jesus folge, wenn ich wirklich seine Gesinnung, sein Herz habe. Und das, der dritte Punkt ergibt sich aus dem zweiten, dienen heißt, am Herzen Jesu zu bleiben. Heißt, dort zu sein, wo Jesus gerade ist. Lass miteinander aufstehen und ich möchte für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns in dieser so dunkel werdenden Zeit, in dieser zerrütteten Zeit, wo nichts mehr stimmt, Herr, wo die Beziehungsebenen kaum noch stimmen, wo Flucht da ist, wo Sinnlosigkeit da ist, Herr, in dieser Welt hast du uns zu Propheten gemacht, zu Boten deines Lichtes, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns befähigst, durch die Kraft des Heiligen Geistes, unsere Aufgabe gut zu erfüllen. Herr, lehre uns, update zu sein bei dir. Lehre uns, zu hören, wann der Einsatz dran ist. Lehre uns, zu verstehen, was sind diese guten Werke, die du zuvor bestimmt hast, dass wir sie erfüllen sollen. Und erfülle unser Herz, Jesus Christus, mit deiner Liebe. Lehre uns, zu sehen mit deinen Augen. Lehre uns zu hören mit deinen Ohren. Lehre uns zu verstehen mit deinem Herzen. Herr Jesus, setz uns frei. Setz uns frei, dass wir befähigt sind, Herr, genau dieses Licht in dieser Welt leuchten zu lassen. Danke, dass du unser Beten jetzt hörst. Und danke, dass du in jedem Herzen das wirkst, was du dir vorgenommen hast, durch dieses Wort, durch diese Predigt zu wirken. Amen.